Sozial geht immer. Der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Herzlich willkommen zu Sozial geht immer, dem Podcast des Sozialverbands Hamburg SOVD. Ich begrüße Klaus Wiecher, den SOVD-Landeschef. Hallo, Herr Wiecher.
Guten Tag.
Dritter in unserer kleinen, feinen Runde ist heute Martin Moritz von der Angehörigenschule. Sie sitzen in Barmbek und betreuen und unterstützen Menschen in Hamburg, die ihre Angehörigen pflegen. Sie sind auch bei uns Kooperationspartner und machen Angehörigenschulungen in unserer Landesgeschäftsstelle in Barmbek. Herzlich willkommen.
Hallo.
Das Thema Pflege und Pflegen der Angehörige ist ein ziemlich großes. Rund 80.000 Menschen in Hamburg haben Pflegebedarf, müssen gepflegt werden. Davon sind 2/3 zu Hause, die sind nicht in Pflegeheimen. Insgesamt sind es so rund, was sagten Sie vorhin, 65.000 Menschen, die von Angehörigen gepflegt werden. Das ist ja eine ganz schön große Zahl an Menschen, die jetzt nicht professionell in Heim betreut werden, sondern von Angehörigen, die alles tun, was in ihren Mitteln und Möglichkeiten ist, um die Menschen gut zu betreuen. Warum ist das eigentlich so?
Hat sicherlich mehrere Gründe. Das ist zum einen so, dass viele Menschen gerne, ja gerade im Alter nachher, nicht mehr so viele Veränderungen gut abkönnen. Das heißt, man möchte nicht so gerne seine Umgebung wechseln, weil man auch in einer fremden Umgebung meistens schlechter zurechtkommt erstmal. Für viele ist das erstmal ein Grund, dass die nicht diese Veränderung wollen. Das andere ist, dass sie auch natürlich befürchten, dass ihnen das sehr ans Geld geht, dass sie also möglicherweise dann auch tatsächlich ihr Vermögen verlieren, wenn sie dann eins haben, und wenn sie keins haben, dass sie in die Sozialhilfe fallen, dass sie einfach sich verschlechtern, was die Lebensgrundlagen angeht. Und das sind sicherlich zwei Gründe. Das dritte ist die Furcht davor, dass man bevormundet wird vielleicht, dass man in eine Umgebung kommt. Man hört ja viel über die Medien, auch über Pflegeheime, die zu wenig Personal haben. Also dass die Angst, auch schlecht versorgt zu sein eventuell, das sind sicherlich so die drei Hauptfaktoren, denke ich. Vielleicht hat der Wicher auch noch einen Faktor, den er nennen kann. Aber.
Naja, also sich wohlfühlen ist Lebensqualität und trägt dazu bei, dass man sich gesünder und besser fühlt. Und das ist einer der wichtigen Gründe auch, warum man auch zu Hause ist. Das hat was zu tun mit Gesundheit, es hat was zu tun, dass man in der im gewohnten Lebensumfeld sich bewegt. Das macht auch sicherer. Und ich glaube, das sind wichtige Entscheidungsgründe, warum das zu Hause schöner ist als in einer eher fremden Umgebung.
Wir haben ja auch mit einer ganzen Reihe von Demenzkranken zu tun bei diesen über 60.000 Pflegebedürftigen. Und zum Beispiel für einen Demenzkranken ist es nochmal zusätzlich eine Erschwernis, in eine fremde Umgebung zu gehen. Die können sich noch eine ganze Zeit lang häufig in ihrer gewohnten Umgebung mit Routineabläufen zurechtfinden und kommen in der bekannten Wohnung, in der sie 40, 50 Jahre zum Teil gelebt haben, da müssen sie nicht nachdenken, wo die Toilette ist oder so. Da gehen sie einfach hin. Und das funktioniert auch noch eine ganze Weile.
Also es ist ja so, dass das relativ schwer ist, auch für die Menschen, die betreuen. Demenzkranke, stelle ich mir so vor, zu Hause zu pflegen, ist eine große Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob Sie da aus Ihrer Erfahrung berichten können, worin liegen diese besonderen Herausforderungen? Also man liest ja immer, die Menschen, weil sie sich nicht mehr so orientieren können, gehen einfach raus, dann sind sie auf der Straße im gefährdeten Bereich. Wie lösen das die Menschen zu Hause?
Das ist ein sehr vielfältiges Thema inzwischen auch. Und eins der, denke ich, der Hauptprobleme ist, dass sich die Wahrnehmung der Erkrankten verändert und dass dadurch die Kommunikation extrem erschwert ist, weil sie einfach vieles von der eigenen Krankheit auch nicht wahrnehmen. Das heißt also, wenn dann die Angehörigen nicht vorbereitet sind oder sich auch eben nicht mal in so einem Kurs vielleicht schlau gemacht haben, wie man anders kommunizieren kann, auch mit Demenzkranken, dann gibt es viele Konflikte. Und ich denke, das ist also einer der Hauptbelastungsfaktoren. Das andere sind natürlich die starke Eingebundenheit, dass man, je mehr die Erkrankung fortschreitet, man nachher die Erkrankten auch nicht mehr alleine lassen kann, dass dann wirklich jemand da sein muss. Und dann braucht es halt viele Helfer zu Hause. Denn man muss schauen, dass man Menschen findet, die mal da sind, wenn man selber mal weg will. Und das ist ein Thema, das wir in jedem Kurs auch haben. Das ist also nicht nur in den Pflegekursen so.
Also da würde ich nochmal fragen, wenn ich jetzt in einer solchen Situation bin, dann kann ich mich bei Ihnen zu einem solchen Kurs anmelden. Und was lerne ich da? Also was nehme ich aus so einem Kurs mit?
Es kommt ja darauf an, welchen Kurs ich besuche. Es kommt also, wenn ich zum Beispiel beim Thema Demenz sind wir ja gerade, wenn ich zum Beispiel in einen Orientierungskurs Demenz gehe, dann kann ich dort zum einen was über das Krankheitsbild erfahren, also erstmal so Grundlagen, was ist überhaupt Demenz und was unterscheidet das von unserer Vergesslichkeit, die wir so kennen. Und man lernt dann eben auch Schritt für Schritt ein bisschen was über diese Wahrnehmungsveränderungen, von denen ich eben gesprochen habe. Man lernt ein bisschen was über die veränderte Kommunikation. Was kann man eigentlich anders machen, damit man nicht so viele Konflikte hat? Da zählt dazu, dass wir zum Beispiel uns nicht mehr so auf die sprachlichen Inhalte verlassen können, sondern dass wir viel auf Mimik, Gestik, auf die Jetzt-Situation abzielen müssen. Das kann man da lernen. Und dann natürlich auch, wie man sich Entlastung organisieren kann. Da geht es dann um Geldtöpfe der Pflegeversicherung, die man nutzen kann, die viele gar nicht kennen.
Da würde ich auch nochmal fragen, Demenzkranke zu Hause zu pflegen ist ja nun was Besonderes. Also das ist sicher sehr schwierig. Aber es gibt ja in Anführungsstrichen auch die normale Pflege zu Hause. Und auch da treten natürlich starke Belastungen auf für die, die pflegen. Welche Möglichkeiten bietet eigentlich die Pflegekasse, um solche Menschen richtig gut zu unterstützen?
Ja, es gibt eigentlich eine ganze Menge, was die Pflegekasse bietet. Also erstmal gibt es, wenn man einen wenigstens den Pflegegrad 2 bekommt, es gibt ja 5 Pflegegrade und der zweitniedrigste bedeutet schon, dass man Geld aufs eigene Konto bekommen kann, wenn man die Pflege privat macht, oder man kann mehr Geld bekommen, wenn man einen Pflegedienst nutzt, dann kann der Pflegedienst kommen. Das sind aber so die Dinge, die die meisten kennen. Was sie oft nicht kennen, sind zusätzliche Geldtöpfe, die man dann bei Pflegegrad 1 zum Teil schon bekommen kann, aber eben auch sehr viele bei Pflegegrad 2. Ich sage mal ein paar Namen. Die Verhinderungspflege gibt es. Das sind bis zu 2.418 Euro im Jahr. Damit kann man jemanden bezahlen, der mal einspringt. So, dann, wenn der pflegende Angehörige mal Freizeit braucht oder einfach mal was für sich tun will. Dann gibt es die Kurzzeitpflege, das ist auch nochmal ein Geldtopf, den man nutzen kann, um den Pflegebedürftigen mal in einem Pflegeheim unterzubringen, wenn es wirklich mal nötig ist.
Auch die, die zu Hause pflegen, brauchen ja mal Urlaub. Müssen mal 2-3 Wochen wegfahren können und zwar ohne in Sorge zu sein, dass der Mensch, den ich pflege, jetzt irgendwie in Unsicherheit kommt. Ist das dafür gedacht?
Man kann beide Töpfe nutzen dafür. Man könnte also entweder jemanden haben, der zu Hause wohnt. Das kann auch ein Freund sein oder ein Nachbar sein, der dann einspringt. Der kriegt für diese Zeit Geld von mir und ich kriege das von der Kasse wieder unter diesem Stichwort Verhinderungspflege.
Mhm. Ganz schön viel Arbeit, die die pflegenden Angehörigen ja haben. Und schön, dass es diese Hilfsmaßnahmen gibt. Aber man muss ja jetzt nicht gleich den zu Pflegenden zur Tagespflege geben oder so. Manchmal sind es ja auch so die Kleinigkeiten, die schon helfen und die unterstützen. Da gibt es doch eigentlich die haushaltsnahen Dienstleistungen.
Genau, es gibt sogenannte Alltagshelfer, die gibt es in verschiedener Form. Da gibt es zum Beispiel Haushaltshilfen, die ins Haus kommen können. Das bieten auch Pflegedienste an und Pflegeanbieter. Aber es gibt eben auch Nachbarschaftshelfer, das ist dann so eine ehrenamtliche Form der Unterstützung und da kriegt ja auch der Nachbarschaftshelfer dann nicht so viel Geld, aber dieser Nachbarschaftshelfer, der ins Haus kommt, den kann man sogar schon ab Pflegegrad 1, dem kann man dann 125 Euro im Monat immerhin zukommen lassen, wenn er allerdings als Gegenleistung dann 25 Stunden im Monat unterstützt. Das ist also, die bekommen 5 Euro die Stunde in Hamburg. Das ist Ländersache, muss man dazu sagen. Das heißt, jedes Bundesland hat eine eigene Regelung für die Nachbarschaftshilfe. Sie merken schon, wie kompliziert das alles ist und weshalb man dann manchmal auch Beratung braucht, um da überhaupt noch durchzusteigen. In Hamburg hat man sich entschieden, den Nachbarschaftshelfern maximal 5 Euro pro Stunde zu billigen. Und die Regeln besagen, dass sie sich bei einer Servicestelle des Roten Kreuzes in der Hohen Luftchaussee vorstellen müssen, um dann registriert zu werden dort. Und es gibt nur diese eine Anlaufstelle. Das heißt, Leute aus Neuwiedental oder aus Bergedorf, die müssen dann in die Hohe Luftchaussee fahren und sich dort vorstellen und den Pflegebedürftigen mitbringen. Das ist etwas, wo ich tatsächlich ein bisschen die Krise gekriegt habe, als ich das erste Mal gehört habe. Aber es war ernst gemeint. Ich habe extra nachgefragt bei der Behörde. Und vielleicht als Letztes, was jetzt neu ist, ist, dass man auch einen Bevollmächtigten mitbringen darf. Aber die Idee war wirklich, dass die da sich persönlich zu zweit auf dem Weg nach Hohe Luft begeben und sich dort vorstellen.
Der Pflegebedürftige ist ja auch gar nicht mehr so mobil, ne? Und auch diesen Transport muss man doch bezahlen. Wer ist denn eigentlich auf so eine Idee gekommen?
Nee, das ist die Stadt Hamburg in dem Fall. Ich meine, die Gesundheitsbehörde war es damals, die diese Landesverordnung, die nennt sich Hamburgische Engagementverordnung. Das ist auch ein schöner Name für das, was wir da so bekommen haben, dass man Engagement in einer Verordnung packt. Der Titel ist einfach auch ein bisschen interessant. Also, aber mich hat halt besonders gestört, dass es so unpraktisch ist und man wirklich sagt, ja, welcher Nachbarschaftshelfer aus Neuwiedental fährt wirklich in die Hohe Luftchaussee und stellt sich da vor, um dann hinterher 5 Euro zu bekommen.
Also das ist ja nun eine Sache für den Sozialverband Deutschland. Da werden wir tätig werden, werden die Behörde anschreiben. Auch 5 Euro entspricht ja nicht dem Mindestlohn. Eigentlich eine gute Sache, den Mindestlohn einzuführen. Aber wenn man eine so wichtige Aufgabe für die Gesellschaft erledigt, kriegt man nur 5. Das ist doch nicht in Ordnung.
Jein. Es ist so, dass das in dem Fall eine Aufwandsentschädigung ist für ehrenamtliche Tätigkeit. Und das muss man tatsächlich dann schon in Rechnung stellen, dass die Länder versuchen, das zu trennen. Also sie versuchen, Dienstleistung und Ehrenamt noch ein bisschen auseinanderzuhalten, zu sagen, wenn das ehrenamtlich ist, dann darf es eben nicht über Mindestlohn sein. Das heißt, wir haben dann 5 Euro in Hamburg, aber andere Länder, Niedersachsen sagt 85% des Mindestlohns, in Schleswig-Holstein sagt man 8 Euro, in Nordrhein-Westfalen kann man sogar, glaube ich, den kompletten bis zum Mindestlohn gehen. Das heißt, man sieht die Bandbreite zwischen 5 und jetzt demnächst 12 Euro ist irgendwie doch was möglich. Und dann fragt man sich natürlich, warum machen es die einen so, warum machen es die anderen so und warum setzt man sich nicht einfach mal zusammen und macht zumindest hier für den Norden eine Regelung, die übergreifend gilt. Das ist ja nicht verboten. Auch im Föderalismus darf man ja sich auf Dinge einigen. Und ich glaube, das wäre im Sinne aller Nachbarschaftshelfer auch, die sich engagieren wollen. Wir brauchen diese Nachbarschaftshelfer.
Hamburg hat ja hier sichtbar eine schlechtere Lösung als andere. Und ja, und da muss man sich ja fragen, vielleicht haben die das mittlerweile vergessen, dass wir dort mal als Erinnerer auftreten. Ich habe noch eine andere Frage, Herr Moritz. Wenn man zu Hause pflegt und man ist noch im Beruf, dann muss ich mich ja entweder eine Zeit lang freistellen lassen oder aber ich muss, wenn es über Jahre geht, ganz raus. Wie ist das eigentlich mit Rentenzahlung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung? Werden da Leistungen erbracht?
Zum Teil. Also es ist so, dass jemand, der mindestens 10 Stunden in der Woche pflegt und nicht mehr als 30 Stunden arbeitet, das sind die Eckwerte. Ab dem Zeitpunkt bekommt man Zahlungen in die Rentenkasse und die Höhe der Zahlung in die Rentenkasse richtet sich nach dem Pflegegrad des Betroffenen. Das heißt, wenn der Pflegegrad 2 hat, kriege ich weniger als bei Pflegegrad 3, als bei 4 und bei 5 kriege ich halt noch mehr. Was inzwischen geht, das ist etwas, was einige auch schon machen, das weiß nur immer keiner. Auch Rentner könnten noch Zahlungen in die Rentenkasse bekommen, wenn sie sich entscheiden für die sogenannte Flexi-Rente. Dann müssten sie auf 1% ihrer Rente verzichten, können aber im Gegenzug weiter Zahlungen von der Pflegeversicherung in die Rentenkasse bekommen. Und, das wäre eine Sache, aber bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist es tatsächlich so, dass man im Grunde jede Auszeit selber bezahlt. Das heißt, ich kann höchstens einen zinsfreies Darlehen bekommen, wenn ich zum Beispiel ein halbes Jahr rausgehe aus dem Job, ist aber auch gebunden an Betriebe mit mehr als 15 Mitarbeitern. Das muss man auch sagen. Also das heißt, die kleinen Betriebe, die 10, 12 haben, die können das gar nicht machen. Also die können doch nicht, da kann der Mitarbeiter nicht kommen und sich freistellen lassen. Da brauchen wir da tatsächlich mehr Unterstützung, damit überhaupt Leute, ja, nicht, damit sie nicht in so eine Armutsfalle reinrutschen, wenn sie Pflege übernehmen.
Zu Hause zu pflegen ist ja nun eine, sag mal, sehr wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Damit entlasten wir ja in Wahrheit die Pflegekasse und eigentlich auch die Steuerzahler, die Arbeitnehmer und Unternehmen, die da einzahlen. Aus meiner Sicht müsste dieses besser ausgestattet sein. Und wir sind ja als Verband da unterwegs und fordern dies natürlich auch immer nachdrücklich. Jetzt würde ich aber gern nochmal so aus Ihrer Sicht sehen, was wären so die wesentlichen Punkte, wo müssten wir jetzt, wenn wir jetzt diesen Bereich Pflege zu Hause angucken, 2/3 werden zu Hause gepflegt, wo müssten da jetzt dringend Verbesserungen sein?
Wenn wir jetzt mal dieses Thema von eben nochmal anschauen mit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, dann würde ich einmal sagen, müsste es Zuschüsse geben, wenn jemand sich von der Arbeit freistellen lässt oder eben teilweise freistellen lässt. Und es kann nicht sein, dass dann das nur über ein Darlehen funktioniert. Das heißt, es muss zumindest anteilig der Staat einen Teil des Defizits mit ausgleichen. Das, im Augenblick ist es eben so, dass das alles privat getragen werden muss. Das wäre ein Punkt, dann müsste man natürlich auch schauen, ob die Angehörigen, die dann die Pflege machen, wenn sie tatsächlich Arbeitszeit reduzieren, um zu pflegen, ob man dann nicht sagen kann, wir machen es wie bei den Pflegediensten, sie bekommen dann auch die sogenannten Sachleistungen. Das heißt, diese 2,5-mal höheren Geldbeträge, die ein Pflegedienst sonst abrechnen kann, denn es macht ja einen Unterschied, ob ich dann sozusagen auch noch auf ein eigenes Gehalt verzichte oder ob ich schon eine Rente bekomme und vielleicht auch einigermaßen zurechtkomme. Aber wenn ich eben tatsächlich auf Dinge verzichte, um die Pflege machen zu können, aus persönlichem Anlass natürlich, aber dann finde ich, dann müssten wir das auffangen. Und das könnte ein Weg vielleicht sein. Ich habe da auch nicht eine Patentlösung, aber das wäre aus meiner Sicht angemessen auch zu sagen, die bekommen dann das Gleiche wie ein Pflegedienst, weil die auch höhere Kosten haben.
Ja, das sehen wir genauso. Wir haben ja ein Potpourri von Forderungen an dieser Stelle. Eigentlich möchten wir eine Pflegevollversicherung. Das ist, glaube ich, der Weg dahin, ne? Wir gucken uns vielleicht nochmal an, es gibt ja auch sehr viele Menschen, eine steigende Zahl, die pflegebedürftig sind und gleichzeitig Grundsicherung beziehen. Wie kommen die eigentlich zurecht? Im häuslichen Bereich.
Es kommt darauf an, natürlich auch, wie sind Sie informiert, wie werden Sie informiert, kommen die überhaupt dazu, einen Pflegegrad zu beantragen zum Beispiel. Ich war gerade vor kurzem in Torstedt beim Sozialverband und habe da 30 Leute, die sich Mitglieder, die sich da beraten lassen oder die einfach Vortrag gehört haben zum Thema Pflegeversicherung. Und ich sehe immer in erstaunte Gesichter, wenn ich sage, ja, es geht gar nicht darum, dass sie gebrechlich sein müssen. Es kann auch sein, dass sie einfach nur in bestimmter Hinsicht ein bisschen unselbstständiger sind. Dass sie ein bisschen Assistenz brauchen, wenn sie zum Arzt fahren, wenn sie vielleicht auch Dinge vergessen und jemand sie erinnern muss. Oder wenn sie eine psychische Erkrankung haben, wenn jemand eine Depression entwickelt und immer jemand braucht, der ihn so ein bisschen anschiebt und motiviert. Das sind auch schon Gründe, warum man einen Pflegegrad bekommen kann. Das heißt, im besten Fall oder in vielen Fällen sieht man das demjenigen gar nicht an, dass er pflegebedürftig ist. Und ich bringe auch gerne das Beispiel von Wolfgang Schäuble umgekehrt, nämlich man kann auch mit einer Pflegebedürftigkeit arbeiten gehen. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, du bist nicht raus aus der Gesellschaft, wenn du einen Pflegegrad beantragst. Du bist kein Pflegefall, wie man ihn früher sich vorstellte, sondern du hast einfach ein paar Ansprüche und ein paar Möglichkeiten mehr, die Situation zu bewältigen. Und das muss sich auch wirklich mehr ins Bewusstsein rücken, weil es wirklich ganz, ganz viele gibt, die noch gar keinen Antrag gestellt haben, die schon lange Geld bekommen könnten und das Leben ein bisschen leichter hätten dann. Und das merke ich immer in solchen Runden. Dann sitzen da 30 Leute, wo man dann merkt, oh ja, eigentlich könnten wir auch mal so einen Antrag stellen. Ne? Und auf einmal traut man sich das, weil da einer ist, der dann sagt, das können Sie gerne machen. Das bringt Ihnen eigentlich keine Nachteile, selbst wenn es abgelehnt wird. Dann stellt man halt wieder ein irgendwann.
Zeigt ja, wie wichtig Ihre Arbeit ist, dass Aufklärung geschieht, dass man überhaupt erstmal weiß, welche Rechte habe ich. Ich möchte nochmal kurz zurückkehren zu dem Thema haushaltsnahe Dienstleistung. Das ist ein sperriger Begriff, ne? Vielleicht können Sie nochmal erklären, was dazu alles gehört. Die Frage ist, wie muss das eigentlich ausgestaltet sein, diese haushaltsnahen Dienstleistungen? Also müssen die vielleicht kostenfrei erbracht werden? Darf das was kosten? Muss das gestaffelt sein nach Bedürftigkeit? Wie ist da so Ihre Erfahrung?
Nun ja, das hängt sehr vom Einzelnen ab, was der braucht, ne? Also das heißt, wenn jemand eine Einkaufshilfe braucht, dann kann man zum Einkauf, kann die haushaltsnahe Kraft dann begleiten zum Einkaufen. Man kann auch bei der Reinigung der Wohnung Hilfe bekommen. Allerdings muss man tatsächlich unterscheiden zwischen den dienstleistungsorientierten haushaltsnahen Dienstleistungen, heißt dann ja auch Dienstleistung, und dieser ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe. Das ist tatsächlich wichtig, dass man das auseinanderhält. Aber eben haushaltsnahe Dienstleistungen können eben auch kann auch eine Hauswirtschaftskraft sein, die mal die Wohnung reinigt, einmal die Woche oder alle zwei Wochen ein paar Stunden. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Das kann auch über Pflegedienste zum Beispiel in Anspruch genommen werden. Es gibt aber auch zugelassene Haushaltshilfeagenturen, die dann von den Kassen anerkannt sind. Und es gibt eben dann die Nachbarschaftshelfer, die auch ein bisschen in dem Bereich machen dürfen, aber eben es nicht den Charakter einer Dienstleistung haben soll. Und da wäre es dann zum Arzt begleiten, Einkäufe machen und so weiter. Mal ein Spiel spielen, eine Unterhaltung, Zeit haben, Zeit mitbringen, darum geht's. Ja.
Hier ist doch Hamburg auch im Spiel. Das heißt, die genehmigen ja, wenn jemand den Antrag stellt und sagt, ich möchte eine solche Leistung erbringen, dann wird da was geprüft und wenn jemand diese Prüfung besteht, dann kann man das machen. Ist das eher eine Verhinderung oder ist das mehr für die Sicherheit, dass die das auch können?
Na, in Hamburg ist es so, dass man keinen Kurs mehr machen muss, zum Beispiel also nicht als Nachbarschaftshelfer. Bei den Haushaltshilfen gibt's dann schon auch Fortbildungsverpflichtungen und das ist je nachdem, was ein Anbieter anbieten will und ob er zugelassen will, zum Beispiel auch einen Pool von Haushaltshelfern anzubieten, muss er dann bestimmte Bedingungen erfüllen. Das gibt die Stadt vor. Das ist teilweise auch deutlich mehr als jetzt bei den Nachbarschaftshelfern. Aber letztendlich ist das, ich glaube, für die Anbieter nicht das große Problem, das zu realisieren. Also wenn die dann was machen wollen, die sind auch geübt darin, solche Verfahren zu überstehen sozusagen und da auch Fördermittel zu bekommen und so weiter. Ich sehe das Problem tatsächlich bei den einzelnen Nachbarschaftshelfern, denn man kann das eben so als wirklicher Einzelhelfer auch machen. Und Einzelhelfer wäre der konkrete Nachbar vielleicht oder ein Freund aus der Umgebung, der einmal in der Woche kommt und mit mir einkaufen geht. Und der könnte eben auch zumindest jetzt mal diese 5 Euro bekommen pro Stunde, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Und das hatte ich ja gesagt, der muss sich dann eben persönlich vorstellen in der Hohen Luftchaussee, egal wo er wohnt in Hamburg. Es gibt nur diese eine Stelle. Eine Variante wäre ja auch gewesen, das vielleicht bei den Pflegestützpunkten anzudocken, dass man in seinem Bezirk wenigstens eine Anlaufstelle hat. Da wird es irgendwelche Gründe geben, die die Stadt daran gehindert haben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der diese Idee hat. Das hat bestimmt, was bestimmt diskutiert worden und ich kenne die Gründe jetzt nicht, warum das nicht gemacht worden ist. In Schleswig-Holstein machen die sogar in Zukunft die Vermittlung. Also da können sich Nachbarschaftshelfer in Zukunft, wenn sie wollen, freiwillig melden und dann werden die mit Angehörigen, die einen Bedarf haben, zusammengebracht. Und die haben das auch datenschutztechnisch jetzt geregelt und gekriegt, dass dürfte auch für Hamburg möglich sein. Also deshalb mal ein bisschen gucken, wie machen das auch andere Bundesländer und dann vielleicht auch mal gemeinsam gucken, wo haben wir denn gute Lösungen, die man zusammenbringen kann. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht das Beste, wenn wir sagen, ja, in Niedersachsen haben wir das auch noch mit dem Führungszeugnis, wo es vielleicht auch Gründe gibt zu sagen, vielleicht ist es doch sinnvoll, wenn so jemand dann tatsächlich das öffentlich anbietet, dass er dann doch ein Führungszeugnis mit einreicht und solche Dinge. Das kann man ja alles diskutieren. Nur eins müssen wir sagen, wir brauchen diese Helfer und wenn wir die Hürden zu groß machen, dann kriegen wir die nicht. Dann machen die das zum Teil einfach natürlich ohne Geld. Die Frage ist, wie nachhaltig das dann ist. Dann sind die da ein paar Mal und dann haben sie vielleicht irgendwann auch die Zeit und die Motivation nicht mehr. Wenn ich aber ein Taschengeld von 125 Euro im Monat dafür kriegen kann, was ja auch nicht viel ist, ist es eine kleine Anerkennung, ist eine kleine Motivation. Und im Gegenzug kommt da jemand, der Zeit mitbringt. Und darum geht es eigentlich bei den meisten Angehörigen. Die brauchen mal ein paar Stunden für sich. Die brauchen mal die Zeit, mal einen Arzttermin zu machen. 43% der Angehörigen haben Rückenbeschwerden. 55,9% hat die Barmer herausgefunden, haben einen Verdacht auf Depressionen. 55,9%. Und das ist eine ganze Liste von Krankheiten, die auch begleitend sozusagen entstehen durch die Pflege selbst, durch diese private Pflege und da braucht es diese Entlastungshelfer einfach und die werden ja auch meistens noch besser angenommen als eine professionelle Kraft von außen. Also wenn der Freund kommt und dann mal ein paar Stunden da ist, das wird ja von den Pflegebedürftigen häufig sehr viel leichter akzeptiert, als wenn da jetzt jemand kommt, den ich gar nicht kenne.
An dieser Stelle auch mit dem Melden an einer Stelle in Hamburg, da wird der Sozialverband Deutschland SOVD tätig werden, das ist ein guter Hinweis. Hier können wir vielleicht erreichen, dass es Erleichterung gibt für diesen großen Kreis der Menschen, die ja etwas ganz Aufopferungsvolles in der Gesellschaft tun.
Ja, also ohne Ehrenengagement und Ehrenamt geht es bei der privaten Pflege von Angehörigen auf gar keinen Fall. Und da lädt die Stadt ja dann doch allerhand Verantwortung und Bürde an die Bewohner sozusagen ab. Und im Prinzip sollte ja wirklich Ehrenamt und Engagement an allen Stellen unterstützt und gefördert werden. Das wünschen wir uns gemeinsam mit Ihnen, Herr Moritz. Vielen Dank, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, auf Wiederhören.